Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
Ja, moin und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording, Halbinsel Eiderstedt, und ich freue mich wieder darüber, wer da am anderen Ende des Hörers und des Mikros wohl alles zuhört. Heute geht es um eine faszinierende Naturlandschaft, nämlich den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Seit genau 40 Jahren steht dieser einzigartige Lebensraum unter besonderem Schutz und ist auch sogar UNESCO-Weltnaturerbe. Doch was macht das Wattenmeer eigentlich so besonders? Warum und auch wie fasziniert es uns eigentlich täglich aufs Neue? Und wie kann man diese einmalige Landschaft am besten erleben? Darum soll es heute gehen in der Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu zwei ganz wunderbare Gäste an meiner Seite habe. Nämlich einmal Caroline Schaffer, Nationalpark-Rangerin hier auf der Halbinsel Eiderstedt. Und Klaus von Hörschelmann aus dem Multima-Watt-Forum, dem Nationalparkzentrum und auch dem größten Infozentrum für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, wie ich herausgefunden habe. Gemeinsam wollen wir einmal über diese einmalige Naturlandschaft sprechen und natürlich auch über die Bedeutung des Nationalparks und vor allen Dingen auch, was kann ich hier erleben, wie kann ich auch selbst ein Gespür für diese wundervolle Natur bekommen und das mit allen Sinnen auch erfahren. Vielen Dank an euch schon mal, Caro und Klaus. Schön, dass ihr hier seid. Und ja, wir legen direkt mal los.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt, hier ein bisschen erzählen zu können. Und ich möchte mich jetzt erstmal vorstellen. Also ich bin Caro, komme aus München, habe dort Geografie studiert und bin jetzt seit letzten Mai hier als Rangerin tätig. Mein Gebiet ist Eiderstedt Nord. Das erstreckt sich von Husum, südlich von Husum, bis zum Lauer Koog. Ja, und somit habe ich auch eigentlich viel mit dem Wattenmeer zu tun. Das Watt, das Meer, der Deich ist praktisch mein Arbeitsplatz.
Das klingt wundervoll. Und Klaus, du bist eher drinne unterwegs.
Ja, moin. Ich bin Klaus von Hörschelmann. Ich arbeite jetzt im Nationalparkzentrum Multima Watt Forum, leite dort die Ausstellung und habe eigentlich viel mit Wissensvermittlung, Bildungsaufgaben und auch einfach Besucherinformationen zu tun. Aber wie gesagt, drinnen. Von Haus aus bin ich Biologe und habe an der Ostseeküste in Kiel studiert. Die Nordsee, das war schon immer sozusagen die andere Küste. Das war da, wo die großen Strände sind, aber da, wo das Wasser auch immer weg ist oder da, wo man mit Schulklassen dann oder eine Wattwanderung hingemacht hat. Das war irgendwie sehr besonders. Und während des Studiums habe ich dann hier ein paar Mal auch als Hiwi gearbeitet bei unterschiedlichen Projekten. Aber eigentlich war die Nordsee immer weit weg, gerade für Kiel. Das merkt man jetzt auch, wenn man hier ist. Das ist tatsächlich so. Aber dann bin ich im Rahmen eines Projektes nach Tönning gekommen, ans seinerzeitige Nationalparkamt. Und glücklicherweise hat sich dann irgendwann die Möglichkeit ergeben, im Multima Watt Forum zu arbeiten. Das mache ich jetzt schon ein paar Jährchen, also seit 99. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sich das Wattenmeer hier entwickelt hat, auch zum Positiven, aber auch zu sehen, was auch an Herausforderungen sich ergeben haben in den letzten Jahren.
Mhm. Ja, spannend. Bist du ja schon eine ganze Zeit dabei, Caro erst seit einem Jahr frisch dabei. Mhm. Das sind ja dann auch nochmal ganz spannende Perspektiven, die ihr heute mitbringt. Da freue ich mich drauf. Und vielleicht steigen wir einfach direkt mal ein. Unser Anlass ist ja heute auch insbesondere dieses Jubiläum, 40 Jahre Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Warum ist es eigentlich Nationalpark und schutzbedürftig? Was ist das Besondere daran? Also das werden wir ja auch immer ganz oft im Gästekontakt auch gefragt. Was macht das eigentlich so besonders hier bei uns? Könnt ihr das beschreiben?
Ja, also wir haben hier die größte zusammenhängende Wattfläche weltweit. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Das Wattenmeer streckt sich von Esbjerg in Dänemark bis nach Den Heldern in die Niederlande, also über drei Länder. Ja, und wir haben hier eben auch ganz viele Tier- und Pflanzenarten, über 10.000 Arten. Also wir haben wirklich einen enormen Reichtum hier, was man immer auf den ersten Blick nicht denkt oder glauben möchte. Und natürlich auch haben wir hier 10 bis 12 Millionen Vögel, die hier rasten, sich wieder Energie erholen, hier eben einen gedeckten Tisch vorfinden auf dem Weg wieder in ihre Rast- und Brutgebiete. Das ist natürlich auch sehr wichtig und deswegen muss oder wurde dieser Lebensraum geschützt.
Und was sind so konkrete Schutzmaßnahmen?
Also zum einen, dass man halt eben die Fläche ausgewiesen hat. Man hat sie 1999 dann auch nochmal vergrößert, also nochmal mehr Flächen dazugenommen. Auch ein Walschutzgebiet hat man errichtet. Wir haben ja hier die Schweinswale, also der kleinste Wal, den es gibt. Der ist, ja, wird so 1,60 bis 1,70, so groß wie ich. Gewicht variiert. Und, ja, das ist auch dazu gekommen, was auch sehr wichtig ist und war für den Schutz des Schweinswals.
Und diesen Spruch, Natur, Natur sein lassen, den habe ich ganz oft im Ohr, auch in Bezug auf den Nationalpark. Ist das das Arbeitsmotto quasi von den betreuenden Instanzen für den Nationalpark? Oder
ja, gerne, auch wenn es manchmal schwerfällt. Also wenn man eine Aufgabe an die Hand gelegt bekommt, dann möchte man ja immer irgendwie handeln und was machen, was gestalten. Und das Schwierige ist oftmals, dass man beim Wattenmeer, gerade weil es eine große Fläche ist, weil Schutzzweck ist auch nicht nur einzelne Arten oder einzelne Flächen zu schützen, sondern auch die Zusammenhänge und auch Entwicklungen innerhalb der Systeme zu schützen. Da einfach sich rauszuhalten, sich zurückzunehmen und zu sagen, meine Pflege ist jetzt keine Pflege. Fällt jedem eigentlich schwer. Also beim Garten kann man damit anfangen, also das einfach mal so zu lassen und zu sagen, das ist jetzt gut so. Das muss man auch lernen. Und das ist auch das, was zu Anfangs Schwierigkeiten brachte, glaube ich, auch in der Bevölkerung, dass doch schon der Eindruck entstand, dass man das jetzt alles so sich selbst überlässt und dann passiert hier ja nichts mehr Richtiges. Kein Küstenschutz und das sieht alles so ungepflegt aus. Es kommt manchmal auch noch, wenn man dann näher hinguckt, dann sieht man, dass dann auf einmal die Tierarten wieder häufiger auftauchen, die hier typisch sind und in so einer stark beweideten Fläche zum Beispiel überhaupt nicht zu Potte kommen oder überhaupt nicht zum Zuge kommen. Oder dass die Pflanzenarten sich auch wieder, also dass die ganze Pflanzengemeinschaft sich wieder sehr viel vermehrt, vervielfacht, auch unterschiedliche Schichten sich wieder bilden können. Und das ist eigentlich auch ganz besonders. Also diese, wenn der Halligflieder blüht, das passiert nur, wenn keine Schafe da sind, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist aber auch wirklich spektakulär. Also wenn so die Hochstaudenflur, sagt man ja so schön dazu, wenn das dann sich wieder so bildet, finde ich schon ganz besonders. Das findet man auch nirgendwo sonst.
Nirgendwo sonst. Und ja, wahrscheinlich bringt auch jede Jahreszeit dann andere Momente mit, ne? Du sagtest gerade, wenn der Halligflieder blüht. Caro, du sprachst eben schon den Vogelzug oder auch die verschiedenen Vogelarten an, die hier ja dann auch im Frühjahr und Herbst, glaube ich, ne? Insbesondere Rast machen oder auf der Durchreise sind. Sind das auch so Momente oder Ereignisse, Erlebnisse, die euch auch dazu bewogen haben, in diesem Gebiet auch zu arbeiten?
Ja, also auch auf jeden Fall. Es ist natürlich wirklich faszinierend, wie jede Jahreszeit oder jeder Tag auch wieder so eine Überraschung mit sich bringt in der Natur. Und jetzt hatte ich auch wieder erst so einen Moment, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt kommt wieder Leben rein, jetzt geht alles auf und man hört die Vögel rufen, der Löffler kommt jetzt wieder und das ist einfach wunderschön, gerade wenn man das so mitbekommt und ja, einfach sieht, wie sich das verändert und die Dynamik, die hier einfach vorherrscht.
Ja, schön. Und für euch so im tagtäglichen Arbeitsumfeld, Caro, du bist ja viel draußen unterwegs. Wie gestaltet sich das? Also bist du als Rangerin auch aktiv am Schutz beteiligt oder bist du eher in der Besucherbetreuung auch, dass du Führungen anbietest oder wie genau bist du da jeden Tag unterwegs?
Und sowohl als auch, also unser Arbeitsalltag ist wirklich vielseitig oder man kann gar nicht vom Alltag sprechen. Wir haben eben natürlich praktische Naturschutzaufgaben wie Schutzzäune aufstellen für die Bodenbrüter, jetzt war das gerade eben der Fall. Oder auch die Zäune zu reparieren. Zum Beispiel auch die Dünen sollen ja nicht betreten werden. St. Peter gibt es da Ausnahmen, aber sonst ist ja Dünenschutz auch Küstenschutz. Dann gibt es hier natürlich auch ganz viele Schilder an der Küste, die die Besucher informieren über das Wattenmeer. Je nachdem wird immer ein anderes Thema aufgegriffen. Die kontrollieren wir auch einfach auf Verkehrssicherheit. Mhm. Aber wir sind natürlich auch Ansprechpartner für die Gäste und auch für die Einheimische. Wir wollen über den Nationalpark aufklären und einfach auch vermitteln, wie wichtig es ist, den halt weiterhin zu schützen oder auch ein Gefühl für die Besonderheiten hier zu geben. Also, dass die Gäste und Einheimischen das vielleicht auch nochmal mit ganz anderen Augen sehen. Ja, und da machen wir natürlich auch viel Umweltbildungsarbeit. Also wir geben auch viele Wattführungen, Vogelexkursionen. Ja, wir bieten da ganz viel. Jetzt auch im Mai werden wir wieder in St. Peter Schnack mit den Ranger anbieten. Immer mittwochs um 14 Uhr können die Leute dann kommen und uns Fragen nochmal stellen und uns löchern. Und ja, es ist eben wichtig, natürlich die Leute aufzuklären, weil, wie gesagt, dieser bekannte Spruch, man kann nur das schützen, was man kennt, den verfolgen wir natürlich hier auch.
Und gerade wahrscheinlich auch bei so einer weitläufigen Fläche wie bei uns, das Wattenmeer. Also da braucht man wahrscheinlich auch schon ein gutes Auge, um den ein oder anderen auch versteckten Schatz zu entdecken, oder? Wie ist da so euer Gefühl auch im Kontakt mit Gästen und Besuchern hier bei uns?
Also das Tolle ist ja, dass wir ganz viele Vögel, unterschiedliche Vogelarten haben, die bei uns regelmäßig als Zugvogel oder auch als Brutvogel auftauchen. Und Vögel sind ja, haben ja so eine ganz freundliche Art. Einerseits hauen die nicht gleich alle weit weg ab. Man kann sie gut voneinander unterscheiden. Und dann singen oder rufen sie auch noch. Und man kann sie da auch unterscheiden. Und das ist inzwischen ja auch für jeder Mann und jede Frau relativ einfach möglich, mit so einer Handy-App so eine Piepmetze auseinanderzuhalten. Finde ich, also auch für mich als Biologe macht es das sehr viel einfach. Und man sieht und man hört auch einfach, egal zu welcher Jahreszeit im Wattenmeer, immer ganz besondere Arten, die dann da sind, die teilweise viel da sind, dann ganz wenige. Dann gibt es natürlich auch immer Schätze. Also es gibt ja auch die Ornithologen, die das Wattenmeer auch gerne aufsuchen, weil es hier auch immer besondere Arten gibt, die teilweise aus dem arktischen Bereich kommen oder eben aus südlichen Bereichen. Manche sogar aus Amerika. Also da sind die Ornithologen, finde ich, immer auch sehr gut informiert, was hier gerade an Besonderheiten ist. Und das Tolle am Wattenmeer, finde ich, ist auch, dass dadurch, dass das so als, es ist ja ein Primärlebensraum, also ein Lebensraum, der sich immer wieder neu bilden muss. Also nicht nur Ebbe und Flut sind jeweils kleine Katastrophen für sich, mit denen die Tiere hier umgehen müssen, sondern auch die Jahreszeiten, die Sturmfluten, dann wenn es ganz warm ist oder wenn es ganz kalt ist. Das heißt, dieser Primärlebensraum direkt im Watt führt einfach dazu, dass es da ganz wenig Spezialspezialisten gibt. Es gibt zwar Küstenspezialisten, die mit diesem überflutet werden oder mit dem Austrocknen ein bisschen umgehen können, aber von denen gibt es dann auch wirklich gleich Tausende. Und das ist für so Zugvögel natürlich super praktisch. Wenn die hier ankommen, dann wollen die was zu essen haben, aber jetzt gleich sofort und nicht erst suchen müssen und gucken, ob der oder die oder das Würmchen oder der Käfer oder die Muschel oder die Schnecke jetzt gerade da ist. Die sind schon darauf angewiesen, dass wenn die hier ankommen, es Futter gibt, viel und sofort. Und das ist, das fasst so gut zusammen. Also einerseits unser großes Wattenmeer hier, und dann die Millionen von Zugvögeln, die aus der ganzen Arktis dann hierher kommen und dann entweder nach Südeuropa oder bis nach Afrika ziehen und dann wieder zurückkommen. Dieses jährliche Neuentstehen und Neukommen finde ich faszinierend hier.
Da ist richtig Dynamik drin, ne? Und das ist auch, glaube ich, von dem Themenjahr einer der, oder der Spruch fürs Themenjahr, ne? Wild, jung und dynamisch, 40 Jahre, habe ich das so richtig im Kopf, oder?
Ja, das sind tatsächlich, das ist so auch dieser Themensatz oder der Merksatz, mit dem wir auch die Anerkennung oder das Anerkennungsverfahren zum Weltnaturerbe seinerzeit bestritten haben. Da gibt es ja die sogenannten, oder gibt es sozusagen Werte, die man dann entsprechen soll, beziehungsweise die man dann repräsentieren soll. Und das ist dieses wild, jung und dynamisch. Das passt auch unheimlich auf unser Wattenmeer. Das ist eben dynamisch, heißt also, der Strand sieht jede Woche anders aus, wo die Sandbar gerade ist. Das sieht jedes Jahr anders aus. Gleichzeitig ist es unser größtes Wildnisgebiet, was wir hier in Deutschland haben und auch hier in Mitteleuropa. Mhm. Und das ist einfach spektakulär. Und man kann zu Fuß dahin gehen und man kann es sehen und besuchen. Das ist auch großartig.
Mhm. Das ist auch besonders wichtig, ne? Also den Gästen, aber auch, ja, du sagtest das schon, Caro, auch den Einheimischen immer wieder vor Augen zu führen, ne? Das ist wirklich was ganz Besonderes, was wir hier direkt vor der Haustür, direkt dann hinterm Deich auch haben, ne? Weil so ist es doch richtig, direkt hinterm Deich geht's los, oder? Oder für jemanden, der noch gar nicht hier war, ab wann weiß er, so, jetzt gucke ich quasi aufs Weltnaturerbe.
Also als Richtwert sagt man 150 Meter ab Deichkrone beginnt der Nationalpark Wattenmeer. Das heißt, wir haben auch einen Meeresnationalpark. Also ja, das ist eben auch was Einzigartiges in Deutschland. Die meisten Nationalparke beziehen sich aufs Binnenland, aber hier haben wir eben einen Meeresnationalpark. Und ja, und da gilt es natürlich dann auch, diesen Naturraum zu wahren, zu respektieren, und sich halt dementsprechend da auch zu verhalten.
Und darüber informieren dann ja zum Beispiel, wie du sagtest, auch die Infotafeln oder auch die Hinweisschilder, ne? Dünen bitte nicht betreten. Das ist auch etwas, was wir natürlich in St. Peter-Ording auch oft gefragt werden, ne? Warum ist eigentlich Dünenschutz Küstenschutz? Warum ist das wichtig? Ich glaube, das ist auch für viele einfach nicht greifbar. Ne? Was macht das zum Beispiel mit einer Düne, wenn ich meinen Fuß drauf setze? Was passiert da? Kann man das vereinfacht beschreiben, warum das so schädlich ist für die Dünen?
Ja, wir haben halt eben auch eine eigene Vegetation, die in den Dünen vorkommt. Also zum Beispiel der Strandhafer, der auf der Düne wächst und der hält die Düne ja fest. Also der Strandhafer wurzelt unheimlich tief und auch sehr in die Breite. Und der hält dann eben den Sand fest. Somit hat die Düne ja dann auch dementsprechend eine Schutzwirkung vor Sturmflut. Und wenn man natürlich da reingeht, dann würde man den Strandhafer zertrampeln, ihn vernetzen. Genau, weil der halt doch sehr empfindlich ist. Mhm. Aber auch natürlich da sind natürlich wieder viele Vögel, die das auch als Rückzugsgebiet nützen, als Brutstätte. Auch das ist wichtig. Und ja, die Düne ist halt eben der natürliche Küstenschutz, den wir haben. Leider durch Verbauung und Besiedelung wurde die Düne hier aber auch eben weitgehend vernichtet oder vertrieben. Also die einzige Wanderdüne, die wir noch haben, ist ja auf Sylt in List. Das ist auch ein tolles Naturschauspiel. Also da kann man sich das auch von Weitem anschauen. Da gibt es auch tolle Führungen dazu. Aber hier in St. Peter haben wir ja eben auch noch welche. Und das Schöne ist, dass man ja auch zum Teil einen Dünenbereich betreten darf und der andere ist eben geschützt. Also man möchte ja schon den Gästen und auch den Einheimischen hier noch das Erlebnis geben. Deswegen finde ich es ein guter Kompromiss. Aber wie gesagt, die Dünen sind auch hier sehr zerschnitten, sind auch viele invasive Arten mittlerweile in den Dünen vorhanden, die halt dann eben die ursprüngliche Dünenvegetation vertreiben. Da macht aber eben das Projekt Sandküste in St. Peter-Ording ganz viel dazu. Also die machen auch Maßnahmen, wo dann eben die invasiven Arten entfernt werden. Oder jetzt haben wir eben auch jetzt schon seit 3 oder 2 Jahren hier die Ziegen und Schafe, die eben auch die invasiven Arten fressen. Ist auch schön zum Anschauen, also eigentlich auch nochmal ein Highlight. Mhm. Ja, und auch viele Mitmachaktionen werden geboten für Gäste. Ist auch mal eine schöne Sache, da einfach mal mitzumachen und mehr Informationen noch zu bekommen. Und es ist auch eine Arbeit, da sieht man, dass man was getan hat und was beigetragen hat zum Naturschutz.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Also kennt man ja von sich selbst auch, wenn man an einem fremden Ort ist, man möchte eintauchen, ne? Man möchte genau wissen, was passiert hier, was ist hier besonders, und da gibt es ja wirklich ein total vielfältiges, schönes Programm, auch hier bei uns auf Eiderstedt, mit dem Mix aus, ja, Outdoor-Erlebnissen, wie du sagtest, auch Schnack mit dem Ranger, dass man weiß, da sind auch Leute, mit denen kann ich wirklich drüber sprechen, da kann ich auch mal hingehen und sagen, ich habe das und das hier am Strand gesehen, was ist das eigentlich? Dünenwanderung zum Beispiel oder Wattwanderung gibt's. Aber es gibt natürlich auch sehr viele schöne Informationsstellen, auch indoor, ne? Zum Beispiel wie ja auch das Multima Wattforum in Tönning.
Wir sind seinerzeit ja entstanden als Informationszentrum für Monitoring und Langzeituntersuchungen, dass man ein bisschen das vermitteln wollte. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass eigentlich es auch darum geht, einfach die grundsätzlichen Sachen zu erklären, zu vermitteln. Bei uns kann man die Fische, die hier in der Nähe, die hier im Wattenmeer oder in der Nordsee vorkommen, die kann man wirklich auch live und lebendig sehen und auch in ihrem Habitat und nicht in der Fischtheke. Und wir haben gemerkt, dass wir nicht nur eine Naturbildungseinrichtung sind, sondern dass wir auch ein Teil der touristischen Infrastruktur sind. Also es gibt Tage, da ist der Sommer bei uns etwas norddeutsch und wo man sich einfach nicht gerne am Strand aufhält, dann ist man im Sommer natürlich gut bei uns oder natürlich auch in der Dünentherme oder auch in den anderen Infozentren aufgehoben. Das merken wir unheimlich und wir merken auch, dass wir da gut und gerne angenommen werden. Die Besucher, die zu uns kommen, für die ist ja zum Teil auch einfach das Naturerleben, dass sie einfach einen Tag am Strand verbringen. Mhm. Und das ist ja auch cool. Also das muss man auch schon einfach sagen. Tag am Strand ist einfach ein Tag am Strand. Da kann man nichts gegen sagen. Manchmal oder einige möchten dann aber auch einfach mehr wissen, wenden sich zum Beispiel an die Ranger oder an die Mitarbeiter hier der Naturschutzverbände, die hier auch Betreuungsaufgaben machen. Aber die Ranger sind für uns natürlich die Visitenkarte für den Nationalpark draußen. Und ihr seid auch immer diejenigen, die als Erste eigentlich gefragt werden und die auch manchmal auch am stärksten angegangen werden, wenn man gerade keinem anderen habhaft wird, weil hier Müll rumliegt oder weil es nicht so aussieht, wie man sich vorstellt oder weil man einfach Fragen hat oder Sorgen. Wie geht es weiter mit der Nordsee? Was macht der Klimawandel? Wie geht das mit dem Meeresspiegelanstieg? Ist das hier alles noch sicher? Da seid ihr ja wahrscheinlich die Ersten, die so einfach die Fragen ungefiltert bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch, wenn wir auch auf die Verbote hinweisen. Verbot ist jetzt nicht so das schönste Wort, aber es gibt nun mal Verbote, wie zum Beispiel jetzt nicht den Strand Halligflieder mitzunehmen, ja nichts zu pflücken aus der Salzwiese. Oder halt eben auch ein großes Thema, auch gerade hier in St. Peter-Ording, eben die Leinpflicht für Hunde. Und das ist natürlich auch, hat auch oft viel Konfliktpotenzial, aber zum größten Teil sind die Leute ja doch einsichtig. Aber klar, man muss eben immer Ruhe bewahren, erklären und dann einfach nochmal darauf hinweisen, warum, weshalb ist das so? Also aufklären einfach.
Merkt ihr auch bei eurer Arbeit denn, dass sich über die 40 Jahre Nationalpark jetzt zum Beispiel auch mehr Bewusstsein für den Lebensraum, für den Naturraum gebildet hat? Oder ist es eigentlich immer wieder aufs Neue darüber aufklären, faszinieren? Also ist das auch so, ich bin jetzt gedanklich so ein bisschen wie bei Ebbe und Flut, ne? Es ist immer dieses Kommen und Gehen. Ist das bei euch auch so? Oder?
Ja, also es gibt natürlich Leute, die häufig hier sind und die einfach auch dann schon viel wissen und die dann auch nicht mehr so groß nachfragen müssen. Aber es für jeden Besucher, auch wenn man mehrfach hier ist, ist es natürlich immer eine besondere Zeit im Jahr, wo man nur kurz hier ist und es ist was Besonderes. So, dass dann oft Fragen von vielen Leuten gestellt werden und die über Jahre auch nicht sich groß verändert haben. Es gibt inzwischen aber ja andere Themen, die dazugekommen sind. Also der Klimawandel, als wir seinerzeit angefangen haben im Nationalpark, war das noch gar nicht so Thema. Diejenigen, die sich mit dem Thema befasst hatten, die wussten schon, was auf einen zukommt. Aber zur Gründung des Nationalparks waren zum Beispiel das Robbensterben ein ganz großes Thema. Müll, also Meeresmüllverschmutzung mit Öl zum Beispiel oder mit größeren Objekten, die im Wasser rumtrieben, war ein viel größeres Thema, als es heute ist. Heute ist Plastik, Mikroplastik, Nanoplastik, das ist das, was viel stärker in aller Munde ist. Da gibt es ein viel stärkeres Bewusstsein für. Die Nutzung der Tourismus hat sich auch dramatisch verändert, finde ich. Also es gab, seinerzeit waren es mal einige Windsurfer, die hier in St. Peter auch waren. Dann kam irgendwann die Kiter, Windsurfer wurden immer weniger. Das Strandsegeln hat sich auch verändert. Der Tourismus als solcher hat sich auch verändert. Also heute, wenn man mal die klassischen Aufnahmen sich anguckt aus den 1960er Jahren, wo Strandburgenbauwettbewerbe hier waren mit Unmengen von Erdbewegungen um die Strandkörper herum, gibt es heute gar nicht mehr. Freut man sich drüber. Aber so ändert sich auch über die Jahre, ändert sich, finde ich, der Tourismus, ändern sich auch die Menschen, mit denen man zu tun hat. Und man selbst ist ja auch ein Teil dessen. Also ich finde es immer sozusagen wieder beeindruckend, wie viele allradgetriebene Autos inzwischen aus allen möglichen Großstädten kommen und dann hier den Strand besiedeln, nur um da zu parken, finde ich, ist immer beeindruckender.
Ja, du sagtest ja schon, der Strand hat einfach eine Anziehungskraft, ne? Aber es zeigt sich ja auch immer wieder der Grund, warum auch die Besucher hierher strömen. Das ist einfach die Natur, ne? Das ist einfach das Thema Natur, landschaftliche Besonderheit, Strand und ja, wie du auch sagtest, Natur auch einfach mal wieder erleben und die Lust darauf, da auch was zu erfahren. Und da finde ich eure Berufe ja auch einfach total spannend, dass wir hier auch so eine Bandbreite haben an Rangern. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir eigentlich auf Eiderstedt, Nationalpark Ranger?
Also auf Eiderstedt sind wir 4 Ranger. Mhm. Wie gesagt, ich betreue das nördliche Eiderstedt, dann 2 Kollegen hier den südlichen Teil, St. Peter-Ording, und dann haben wir eben noch einen Ranger, der ist Info-Ranger, nochmal ein bisschen was Besonderes, der betreut vor allem unser Infomobil, ist auch eine ganz tolle Sache, also wir haben wirklich einen Bus ausgearbeitet, ausgestattet als Ausstellung, als fahrende Ausstellung und können da eben auch an ganz vielen Veranstaltungen teilnehmen und auch nochmal dort die Leute über das Watt, über den Nationalpark aufklären und begeistern. Das ist dann so die Aufgabe eben von meinem Kollegen, der koordiniert es und macht da vor allem die Einsätze, ist aber auch natürlich im Gebiet zuständig. Und ja, also wir werden auf jeden Fall wieder beim Surfcup dabei sein hier in St. Peter-Ording, beim Heli-Festival. Also da könnt ihr uns auch gerne besuchen, da freuen wir uns und einfach mal bei uns reinschauen.
Genau, oder? Du sagtest ja auch schon, Klaus, wenn mal Schickwetter ist, aber natürlich auch sonst generell, natürlich auch gerne ins Multi mal gucken, weil man da natürlich auch mal einen Einblick bekommt, den man sonst draußen ja gar nicht so sehen kann. Ne? Du sprachst zum Beispiel von den Aquarien und den Fischen und wir alle kennen ja, wer schon mal an der Nordsee war oder in ihr gebadet hat, so richtig viel sehe ich da nicht, wenn ich da mal untertauche. Und dafür ist natürlich das Multima auch ein fantastisches Erlebnis, ne? Da einfach mal reinzuschauen und das wirklich mal zu sehen.
Ja, wir bemühen uns, unseren Besuchern einmal das komplette Bild zu liefern, was eigentlich diese Landschaft ausmacht, also was die Landschaft geprägt hat, historisch, also die Eiszeiten bzw. das Zurückgehen des Eises, dann die historischen Meeresspiegelwasseranstiege, dann wie sich hier die Landschaft entwickelt hat mit den großen Sturmfluten, was das Wetter für uns eine prägende Kraft ist und auch zu schauen oder auch zu zeigen, was die Natur hier ist. Also was gibt es an Spektakulärem? Wir haben immer mal wieder große Pottwale, Gruppen an Pottwalmännchen, die sich hier in die Nordsee verirren und dann im Wattenmeer stranden. Wir haben aber auch menschliche Nutzung wie Fischerei. Wir haben den Tourismus, der das hier nutzt. Das versuchen wir einmal zu zeigen, um das große Bild aufzubauen, warum es so wichtig ist, diesen Bereich zu schützen und warum es auch wichtig ist, allgemein auch einen sorgsamen Umgang und einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt zu haben. Es geht ja nicht nur um die Natur, sondern es geht ja auch um die ganz kleinen Sachen. Also es geht um Energieverbrauch nach wie vor, obwohl wir hier inzwischen Strom ohne Ende haben. Aber es geht eben um CO2 und um auch teilweise schwierige Fragen. Also dieses, ja, wie sieht die Perspektive aus? Und was können wir tun, damit auch zukünftige Generationen trotz steigenden Temperaturen, trotz steigendem Meeresspiegelanstieg hier leben können oder allgemein auch die Welt als solche als lebenswert zu erhalten. Das sind manchmal große Aufgaben oder große Themen, die man anfasst, aber meistens sind es ja die kleinen Sachen, die in der Summe vieles bewirken.
Und ja auch etwas, wo man dann auch für sich selbst erstmal starten kann. Ne? Man braucht ja oft auch einfach mal so einen kleinen Anstupser. Wie du eben auch sagtest, Caro, nur das, was man kennt, kann man auch schützen und dann kann man darüber ja auch weiter ins Thema einsteigen. Ne? Und da, finde ich, gibt es auch so viele schöne Möglichkeiten, Ausstellungen und wechselnde Führungen, die ihr dann ja auch alle anbietet.
Und unser Lebensraum hier ist so begeisternd, finde ich. Also Man kann mit dem Wetter anfangen. Schick dir mal ein normales Selfie an Freunde und da kam gleich, oh, dramatic sky. Achso, ja.
Normal.
So ist das hier halt. Hier ist was los. Und zu sehen, also wie, dass der Horizont bei uns so auf Augenhöhe ist und so unendlich umfassend und dass der Himmel auch unausweichlich ist bei uns. Mhm. Manchmal möchte man das gar nicht so, wenn das auch nass ist, aber ansonsten die Sonnenuntergänge, wie gesagt, ein Tag am Meer oder auch im Watt zu sehen, das Farbenspiel, was einfach einem so geboten wird und wie klein und wie groß man sich dabei fühlen kann, finde ich, das ist jeden Tag, finde ich, was Besonderes. Und da beneiden wir als Schreibtischtäter die Ranger natürlich immer.
Ja, also ich kann es jetzt auch nicht abstreiten, den Neid verstehe ich. Also es ist schon immer ein tolles Gefühl, hier draußen zu sein. Und auch eben, wenn man ins Watt geht und man geht mit einem vollen Kopf ins Watt oder mit Sorgen und dann kommt man wieder wirklich entspannt raus und beflügelt und das tut schon gut. Es ist eben auch ein Seelenraum, damit werden wir jetzt ja auch bei den 40 Jahren, das ist so das Besondere, was ja wirklich ein Seelenraum ist, auch das Wattenmeer und auch so unverbaut noch. Also es ist ja eben, wie gesagt, ursprünglich unverbaut, also wie vor hunderten Jahren, so sieht es da immer noch aus. Und wo findet man das heutzutage noch? Ich meine, wenn man rausgeht, meistens ist da doch wieder der Mensch oder das menschliche Wirken zu sehen. Und ja, das ist im Watt halt oft noch wirklich nicht vorhanden, zum Glück. Und ja, ich kann auch nur empfehlen, auch mal, wenn es sich von den Gezeiten ergibt, bei Sonnenuntergang ins Watt zu gehen, weil, wie Klaus schon meinte, das Farbenspiel und ja, der Horizont und Meeresgrund, das ist ja auch unser Motto vom Nationalpark, Horizont trifft Meeresgrund, das ist einfach einzigartig.
Ich finde das so ein schöner Spruch, also es trifft es halt so gut. Ne? Man hat ja manchmal wirklich das Gefühl, man weiß gar nicht, wo fängt was an und wo hört was auf und dann bist du alleine in dieser großen Fläche und denkst dir wirklich, okay, wie weit ist das eigentlich alles? Ne? Und dann kriegt man, wie du auch sagtest, Klaus, so ein Gefühl dafür, boah, ich als kleiner Mensch hier in diesem großen Ganzen, das ist schon ein Erlebnis, das hat man sonst nirgendwo in der Form, finde ich jedenfalls.
Und wie es halt ist in der Natur, also Natur ist auch nicht ungefährlich. Also da braucht man ja nur hier die örtlichen Gazetten aufzuschlagen. Also wie oft haben die Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr oder von der Strandwacht hier einfach Einsätze, Menschen zu retten. Es ist auch einfach gefährlich und man muss wissen, was man tut. Und das ist eben auch Wildnis. Das ist auch, finde ich, vielleicht macht das auch den Reiz zum Teil aus, dass man weiß, das ist ungebändigt. Mhm. Ich bin zwar hier, ich kann es genießen, aber ist eben ungebändigt.
Ja, und deshalb ist es eigentlich ja, gerade wenn man sich noch nicht so gut auskennt, am besten, wenn man dann ein geführtes Mitmachangebot eigentlich nutzt. Ne? Also zumindest, dass man nicht in die Situation kommt, okay, vielleicht habe ich Ebbe und Flut doch falsch eingeschätzt. Ne? Also trotz Blick in den Gezeitenkalender kann man da ja doch vielleicht mal irgendwie verrutscht sein. Da ist es natürlich schon schön, wenn man dann erstmal wirklich mit einem Ranger oder in einer Führung draußen in der Gruppe unterwegs ist und da erstmal so ein bisschen rangeführt wird, oder?
Auf jeden Fall.
Empfehlt ihr das auch immer so?
Doch, weil wir haben ja eben zum einen, wir haben ja hier auch Priele im Wattenmeer. Also es sind ja eben natürliches Flusssystem, was das Watt durchzieht. Und diese Priele, die verändern sich ja auch stetig. Und wenn wir jetzt wieder Wattführungen anbieten, dann gehen wir auch die Strecken regelmäßig ab, weil man weiß halt nicht, hat sich jetzt das Priel doch wie irgendwo anders den Weg gesucht und schneidet einem den Weg ab. Denn dann wird es gefährlich. Einige Priele kann man nicht einfach durchqueren. Die haben eine starke Strömung und wenn das Wasser wiederkommt, dann versperren die einem auch den Weg, wenn man noch anfangs durch das kleine Priel durchgelaufen ist. Aber natürlich auch die Zusammensetzung des Watts kann sich ja ein bisschen verändern. Also wir haben ja ein Sandwatt, ein Mischwatt und ein Schlickwatt. Und im Schlickwatt, das ist ja das, wo man so richtig schön tief einsinkt. Das ist auch mal ganz nett, aber wenn man dann da mal mehrere hundert Meter laufen muss, dann ist man auch ganz schön erschöpft und das ist auch
Kräftezehren
und kann gefährlich werden. Auch da Es ist immer wichtig, die Strecke zu kennen. Dann kann es auch sein, wenn wir jetzt starken Westwind eine Zeit lang hatten, dann noch eine Springtide, dass dann das Wasser einfach nicht abfließen wird oder kann durch diese Bedingungen. Dann ist das Watt eigentlich auch kaum vorhanden. Dann bietet sich das auch nicht unbedingt an, ins Watt zu gehen. Und natürlich im Sommer haben wir dann auch ein Gewitter, kann einen ja mal überraschen. Da auch immer aufs Wetter achten, Seenebel. Ist auch nicht ohne. Ich war zu kurzem mal mit einer Kollegin draußen. Sie war nicht am Watt, aber eben am Strand. Und es war so ein starker Seenebel. Und wirklich im Binnenland Sonnenschein, alles toll. Und man dachte sich, ach ja, das ist ja ein perfekter Tag für den Strand. Aber am Strand war es dann ganz anders. Und im Watt ist es natürlich dann auch extrem gefährlich, wenn man dann keine Orientierung mehr hat.
Also, ja, man sieht dann wirklich die Hand vor Augen kaum mehr.
Also dann kann man eigentlich nur noch mit einem Kompass arbeiten. Und der sollte dann natürlich auch schon so eingestellt werden, dass man wieder rausfindet, sonst sieht es wirklich ein bisschen schlecht aus. Also da dann wirklich auf die Angebote vielleicht zurückkommen.
Ja, und für das Themenjahr jetzt auch, also 2025, die 40 Jahre, gibt es da besondere thematische Angebote auch oder wird quasi nochmal die 40 Besonderheiten zum Beispiel des Nationalparks betont?
Ja, wir haben ja, es ist ja nicht nur so, dass wir 40 Erfolgserlebnisse haben, sondern wir haben natürlich noch viele Aufgaben, also 40 Herausforderungen, die wir auch noch weiter erledigen müssen. Und wir haben zu all den Highlights auch versucht, Themen zu machen. Also wir machen zum Beispiel Multima, machen wir ein Sommerfest zum Nationalpark mit einem ganz bunten Angebot, wo es auch sowohl inhaltlich, aber auch einfach unterhaltsam und spielerisch für Kinder dazu geht. Wir haben verschiedene Vorträge dazu. Wir haben eine besondere Quizveranstaltung, die wir dann auch durchführen. Also da gibt es jede Menge. Ich glaube, da ist es wirklich am schlauesten, auf die Website zu gucken, weil ich könnte mir das auch nicht alles merken, muss ich gestehen. Und ihr habt natürlich draußen auch jede Menge Programme, die ihr dann mitbespielt und wo ihr dann auch auf dieses Jubiläum hinweist.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Website, ne, für jeden, der sich da auch mit dem Nationalpark nochmal inhaltlich auch weiter schlau machen möchte, das ist nationalpark-wattenmeer.de, ne? Und vom Multima?
Multima-wattforum.de.
Auch so, genau so einfach. Das ist doch super. Ja, weil das finde ich auch immer ganz wichtig, ne, dass man wirklich auch weiß, okay, wo kann ich denn auch schnell Infos bekommen? Also bei uns für den Gast natürlich auch im Veranstaltungskalender, da haben wir auch diverse Angebote, auch von der Schutzstation Wattenmeer oder viele. Das ist hier auf Eiderstedt ja auch wirklich ein ganz tolles Netzwerk, auch die Nationalparkpartner auf Eiderstedt. Das sind ja auch wirklich viele Akteure von Gästeführern, aber auch über Gastronomie, Hotellerie auch, die alle sagen, der Nationalpark, der ist uns wichtig, da sind wir Partner. Auch die setzen sich da ja auch für ein und versuchen das auch an den Gast zu bringen. Das finde ich auch total schön, dass man das so sehen kann bei uns.
Ja, wir wissen, dass die Gastronomiebetriebe am allernächsten am Gast sind. Und wir möchten eben auch unseren Nationalpark vermitteln. Wir sind auch darauf angewiesen, dass die Betriebe auch einen Bezug zu uns haben und dass wir auch über die Betriebe eine gute Vernetzung in der Region haben. Und das hat sich als wirklich gut und erfolgreich erwiesen. Also das geht ja von einzelnen Nahrungsmittelherstellern eben über die Gastronomie, einzelne Beherbergungsbetriebe, große und kleine. Und damit haben wir oder können wir relativ schnell auch Informationen verteilen über den Nationalpark. Wir können für die Idee des Nationalparks werben und wir möchten den Partnern natürlich auch etwas bieten, dafür, dass sie sich für den Nationalpark engagieren, dass wir sie in zum Beispiel Fortbildung weiterbilden, dass wir sie in einem natürlich auch Bewerbungsnetzwerk halten. Und das funktioniert gut und wir sind total froh, dass es so viele Bereich, ganz unterschiedliche Bereiche, also von Sportvereinen bis zu großen Molkereibetrieben geht, was wir hier an Partnern haben. Und ihr kriegt wahrscheinlich auch hauptsächlich die Beherbergungsbetriebe bei euch hier als Partner sozusagen im täglichen Zusammenarbeiten zu mit.
Genau, weil bei uns kommen ja auch viele Schulklassen dann, die ja eben eine Wattführung gerne mitmachen möchten und die führen wir dann durch. Also hauptsächlich machen wir ja auch Wattführungen für Schulklassen. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch schön, wenn man dann wieder erfährt, woher die überall kommen und wo die übernachten und ja, dann natürlich auch das erste Mal im Watt sind und sich so freuen. Und da ist es dann auch manchmal einfach nur wichtig, dass sie das Erlebnis haben, Watt. Also wir wollen natürlich inhaltlich schon viel mitgeben, aber manchmal ist es auch einfach einzigartig für die, da mal drin zu stehen, zu laufen und diesen Lebensraum zu hören und zu riechen und zu fühlen.
Wie ist das so für dich als Rangerin, die ja oft oder täglich draußen ist, das so mitzuerleben, wenn da jemand komplett neu das erste Mal vielleicht auch einfach mit dem Fuß, barfuß Watt spürt?
Ja, also für mich ist es schon auch immer wieder faszinierend. Also ich kann es gut nachvollziehen. Aber klar, ich möchte da immer mein Wissen mit auf den Weg geben. Und dann muss man sich einfach nochmal bremsen.
Noch mal innehalten.
Genau, und einfach sagen, okay, wir genießen jetzt den Moment und einfach mehr mit den Sinnen dann vielleicht arbeiten. Und ja, man freut sich aber natürlich auch, wenn dann die Leute auch sich freuen oder die Kinder dann die Begeisterung einfach einen zeigen, die sie dann am Ende dann so mitnehmen. Ja, das ist schon auch ein tolles Geschenk bei solchen Führungen.
Das glaube ich. Das sind wahrscheinlich dann auch so Momente, wo man selbst dann denkt, oh, das begeistert mich auch selbst im Job dann wieder, ne? Wenn jemand dann so die Leidenschaft für den Naturraum teilt.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon ganz schön. Und das ist im Multimar wahrscheinlich auch tagtäglich so, oder? Dass da Staunen und Raunen durch die Ausstellung und auch durch das schöne Außengelände natürlich geht.
Ja, also wir als Multimar haben es natürlich einfach, weil wir... Also die Leute kommen zu uns und wir wissen, wer zu uns kommt und wir können sagen, welche Gruppe es ist. Das ist anders in den Veranstaltungen, in den anderen Veranstaltungen jetzt zum Jubiläum, also zum Vogelkiek oder zu den Ringelganztagen. Da ist es immer noch anders, aber das sind auch Veranstaltungen, die wirklich sensationell und einzigartig sind. Wir wissen das, also wir bekommen viele Schulklassen natürlich auch, gerne vormittags, aber am Wochenende und gerade während der Ferien sind es dann die Familien, die Einzelbesucher, auch Reisegruppen, die uns besuchen. Dadurch, dass die bei uns natürlich ins Gebäude kommen, haben wir einigermaßen einen Überblick drüber und können auch unser Angebot ein bisschen auf sie einstellen. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, unsere neue Otteranlage am Laufen. Das heißt, wir möchten die Wildnis im Nationalpark oder auch in der Marschlandschaft auch darstellen und Wildnis in der flächigen National oder in der flächigen Landschaft, das sind ja doch häufig Wirbeltiere und die Fischotter sind diejenigen, die jetzt in den letzten Jahren diesen Lebensraum wieder besiedelt haben. Sie waren eine ganze Zeit lang verschwunden, weil sie als Nahrungskonkurrenten gerade der Fischer gesehen wurden oder der Binnenfischer. Die Agrarchemie war erfolgreich genug, dass sie verhindert hat, dass die sich fortpflanzen konnten. Man hat da hat sich ja vieles auch verbessert. Also wenn wir uns anschauen, wie sich die Landschaft und auch welche Tiere wir verändert haben und welche Tiere wir inzwischen auch wieder sehen können. Wie viele Adler haben wir inzwischen wieder? Ich meine, das ist ein Tag ohne Adler. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr im Kalender, finde ich. Also so geht es bei uns. Ich weiß nicht, du wirst es ja genauso sehen.
Ja, also ich sehe auch täglich welche. Ich finde es aber immer noch faszinierend und beeindruckend. Und habe da auch mal so Gänsehautmomente, wenn sie dann doch sehr nah sind. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall sind die präsent.
Und diese auch Landschaftsentwicklung versuchen wir mit den Ottern in dieser großen Otteranlage auch darzustellen. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also wenn ich die Reaktion der Besucher richtig deute, dann sind eigentlich alle begeistert. Und das muss man auch sagen, die Otter sind auch sehr kooperativ. Also sie zu Anfang hatten sie Schwierigkeiten, sich an die Fütterungszeiten zu halten, sodass gerade zu Anfang der eine oder andere Besucher kam und keinen Otter gesehen hat. Das ist inzwischen anders. Also die Tiere haben sich auch an die Besucher gewöhnt, lassen sich überhaupt nicht mehr aus der Ruhe bringen.
Schön.
Und Essen ist immer wichtig. Das ist, ja, das finde ich ist auch für uns dann lustig. Und da muss ich sagen, also ein Arbeitsplatz, wo man mit wilden Tieren zu tun hat, man muss es ja nicht alles selber machen. Also wir haben auch unsere Kollegen, die sich dann um die Tiere kümmern. Aber allein den Fischen jeden Morgen guten Tag zu sagen, ist besonders. Hat nicht jeder.
Hast du denn ein Lieblingstier, dem du gerne Hallo sagst, oder?
Das ist ziemlich tagesabhängig, beziehungsweise auch abhängig davon, was wir gerade in den Becken haben. Es gibt wirklich spektakuläre Tiere, wenn wir große Seeteufel haben. Eine schwangere Seeteufelin zu sehen und zu sehen, wie eine schwangere Seeteufelin leicht, also ihre Eier legt, das sind Momente, das ist wirklich beeindruckend. Kurze Erklärung, Seeteufel leben ja eigentlich eher einzeln und die müssen schon gucken, dass wenn sie Eier legen, auch die Männchen dann dazu kommen, dass die Eier dann auch befruchtet werden. Die Seeteufel haben das so gelöst, dass die einen sogenannten Laichschleier erzeugen. Das heißt, all die Eier, die sie legen, werden in einen bis zu 50 Meter langen galärtigen Schleier sozusagen eingesetzt, der dann beim Laichen abgegeben wird und der treibt dann wie ein großer Vorhang, der so 40 cm hoch ist und 50 Meter lang, treibt er durchs Meer und stellt damit sicher, dass der Seeteufel Samen des männlichen Seeteufels dann die Eier auch erwischt. Und das ist wirklich spektakulär. Also diese Seeteufel, die sind wirklich Fische, die normalerweise ziemlich flach auf dem Boden liegen, sind kurz vor dem Laichen fast kugelrund wie ein Medizinball. Und dann innerhalb von wenigen Minuten wieder flach. Wie ein großer Steinbutt oder ähnliches. Und ganz spektakulär passiert manchmal bei uns im Becken, aber auch zu sehen, wie die Einsiedlerkrebse sich um ihre neuen Muschel- oder Schneckengehäuse doch prügeln. Ist auch immer ausgesprochen lustig zu sehen. Es gibt, ach, wenn ich jetzt anfange zu erzählen, dann kommt der gar nicht
mehr. Ich merke schon, dann müssen wir noch eine Folge machen. Tierische Erlebnisse.
Ja, das ist
Mikroskop.
Ja, und einfach auch nur so zum Gucken. Also das ist toll, wie wilde, normale Tiere, was die eigentlich auch für eine Grazie in sich haben. Also, dass Dorsche einfach ausgesprochen elegante Fische sind, finde ich, kriegt man auch nur mit, wenn man die mal zuguckt.
Ja, weil wo sieht man die auch sonst, ne?
Oder wie majestätisch ein Hummer dann auch seinen Lebensraum abschreitet und absucht und wie schreckhaft die manchmal auch sein können, ist auch lustig zu sehen.
Ja, schön. Viele, viele schöne und einzigartige Momente, die die Natur da für uns bereithält, ne?
Ja, das muss man einfach sagen. Und bei uns ist es so, wir können hingehen, aber bei euch ist es so, entweder die Natur findet euch oder ihr müsst natürlich auch mehr suchen. Also ihr seid mehr mit Spektiv und Fernglas unterwegs und ihr zählt ja auch die Tiere. Das ist ja auch noch anders als bei uns. Also ihr seid noch mehr richtig draußen am Geschehen.
Genau, also bei uns ist halt dann der Überraschungseffekt noch da. Also man kann es natürlich nicht steuern, was man sieht. Und ja, wir machen eben auch alle 2 Wochen die Rastvogelzählung. Auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Und das ist natürlich schon faszinierend, wenn man dann durchs Stativ schaut. Und dann hat man praktisch eine Naturdoku erstmal vor der Linse, wenn es gut läuft. Und ja, aber das ist ja das Schöne, wenn man beobachtet wirklich die Natur draußen oder man freut sich auch mal, wenn man einen Seehund dann entdeckt oder dann vielleicht mit gut Glück ein Schweinswal. Ja, es ist wirklich immer wieder eine Überraschung, aber natürlich auch eine Herausforderung, weil es heißt ja eben Natur, Natur sein lassen. Also man darf ja auch nicht eingreifen. Wenn man jetzt mal ein verletztes Tier sieht, dann kann man ja nichts machen, beziehungsweise klar, je nachdem bei Seehunden und Kegelrobben den Seehundsjäger anrufen. Da habt ihr ja auch schon eine tolle Folge dazu.
Ja, mit unserem Toni. Das war auch toll,
ja,
das Gespräch.
Oder die Leute halt darauf hinweisen, wie man sich richtig verhält, Abstand halten. Aber natürlich sonst, ja, die Natur ist halt die Natur. Und die regelt das und die macht das. Und da muss man, glaube ich, als Mensch auch immer lernen, nicht gleich eingreifen zu wollen. Weil das ist natürlich auch menschlich oder natürlich. Ja,
ja man möchte dann ja doch vielleicht irgendwie helfen. was tun, helfen und manchmal muss man es dann aber doch einfach auch geschehen lassen, wahrscheinlich. Ne?
Ich glaube, das ist aber auch was wir doch beobachten können, dass im Laufe der Jahre sich auch die Menschen sehr viel zivilisatorischer geworden sind. Oder also zivilisiert ist so eine Bewertung, aber sie sind sehr viel mehr darauf angewiesen, auf ihre Technik, die sie mit sich herumtragen, die oder sehr viel mehr Equipment verliebt. Also wenn ich mir das, wenn ich mir anschaue, Bilder von Touristen von vor 20 Jahren oder von vor 30 Jahren, und wenn man das heute anschaut, dann sind die heute teilweise ausgestattet wie die Bergsteiger oder Expeditionsleute, aber möchten sich auch nicht schmutzig machen dabei. Und das finde ich ist manchmal so, da hat sich doch schon deutlich was verändert. Oder die Vorkenntnis, die Leute haben oder auch dieses sich drauf einlassen wollen, ist schon anders. Also ich glaube, dass sich auch Tourismus hier auch geändert hat. Das ist auch schon, der Konsum hat auch mehr Gewicht gewonnen, habe ich den Eindruck. Aber das ist halt der Lauf der Dinge. Ich meine, das ist ja überall so.
Ja, es wird wahrscheinlich dann auch spannend, ne? Die nächsten Jahre im Nationalpark, ne? Also 40 Jahre vielleicht mal weitergedacht, ne? Wie ist das? Wie sieht das da aus? Du hattest ja auch schon von Herausforderungen gesprochen, Klimawandel, was bringt der noch so für uns mit? Es gibt zwar viele schöne Geschichten, wie ihr jetzt auch sagt, ne? Dass sich Tiere wieder angesiedelt hat, dass da ja auch viele Maßnahmen zum Schutz ja dann doch gut greifen, aber natürlich gibt es auch viele Dinge, die man jetzt so noch gar nicht in Gänze greifen kann.
Also wir haben zurzeit, ist es noch so, dass wir mit dem Meeresspiegelanstieg gleichzeitig aber auch ein gutes Anwachsen der Salzwiesen haben. Also wir haben auch viel Sediment, was aktuell in die Salzwiesen, auf die Salzwiesen gebracht wird, sodass die Salzwiesen tatsächlich etwas schneller sogar noch wachsen als der Meeresspiegel ansteigt. Und wir haben wirklich in einzelnen Bereichen im Wattenmeer, also auch in den Niederlanden, ist wirklich auch mit Flächenzuwachs in den Salzwiesen zu tun. Aber wir gehen davon aus, und wenn man jetzt die Berichte gelesen hat, wie schnell doch die Erwärmung stattfindet, dass der Meeresspiegel auch stärker steigt als die ungefähr 80 cm bis 1 Meter, die wir ursprünglich prognostiziert haben bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Sodass wir davon ausgehen, dass ungefähr ab Mitte dieses Jahrhunderts der Meeresspiegel schneller ansteigen wird als die Sedimentation. Das heißt, dass das Meer überflutet wird und das Meer auch häufiger überflutet wird. Und da sind natürlich dann die brütenden Vögel in den, gerade in den Salzwiesen hier sehr stark gefährdet. Und das wird für uns vom Küstenschutz eine zusätzliche Herausforderung sein. Und natürlich auch von dem, wie wir mit Natur umgehen und wie weit wir dann eingreifen können. Es gibt Ideen dazu. Da haben sich Naturschützer und Küstenschützer zusammengesetzt und so ein großes Papier entwickelt. Aber wie man das wirklich konkret machen will, also wie wird man es schaffen, genug Sediment ins Wattenmeer zu bringen, damit nicht zu viel überflutet wird. Wie wird man Küstenschutz in 100 Jahren denken? Da sind wir noch, das ist für uns alles wirklich Neuland. Aber man weiß auch nicht, also wie sich das klimatisch genau dann entwickelt. Europa ist jetzt der durch den Klimawandel am stärksten betroffene Kontinent. Und wir sind ein Teil von Europa. Und dadurch, dass wir am Meer sitzen, haben wir nicht nur die Erwärmung, sondern auch den Meeresspiegelanstieg, mit dem wir uns dann auseinandersetzen müssen. Bemerkst du da schon was?
Also wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt mit den Bodenbrütern. Also das wurde jetzt schon mehrmals beobachtet, dass es eben zu häufigen Sommersturmfluten kommt. Also normalerweise sind ja Sturmfluten im Winter, aber jetzt wurden auch schon einige im Sommer verzeichnet. Und da wurden dann die Küken eben ja, mitgenommen, ertränkt oder die sind dann so ausgekühlt, dass sie sich dann auch nicht mehr holen können. Also das kommt leider immer öfters vor. Ja, also sonst, klar, ich denke, man merkt jetzt nicht immer gleich auf den ersten Blick was. Das wird sich noch ja, über einen längeren Zeitraum dann rauskristallisieren. Aber deswegen machen wir ja auch ganz viel Monitoring-Aufgaben, beziehungsweise es laufen ja auch ganz viele Forschungsarbeiten über das Watt, damit man einfach Veränderungen sieht, damit man dann eben auch eingreifen kann. Und wir Ranger draußen sind natürlich auch so ein bisschen das Frühwarnsystem. Also alles, was wir beobachten, melden wir auch gleich und nehmen das auf. Und das ist natürlich auch wichtig für die Forschung, für die Wissenschaft, und damit man dann vielleicht auch Wege findet, damit umzugehen auf Dauer, weil klar, es verändert sich stetig und der Klimawandel ist da und hat leider, bringt auch viele negative Dinge mit sich.
Ja, wollen wir mal hoffen, dass der Naturraum da doch ja möglichst geschützt werden kann, ne? Also dass wir da möglichst lange gut von haben, natürlich auch, ne?
Ja, ich glaube, wir als Generation können dem wirklich noch einigermaßen entspannt entgegenblicken. Unsere Kinder oder Enkel, für die wird es andere Aufgaben geben oder für die wird es sich schon anders darstellen. Aber auch bei uns hat sich natürlich das Wattenmeer schon dramatisch verändert. Oder auch wir können den Nationalpark natürlich nicht ganz allein für sich sehen. Es ist keine Insel, sondern wir haben ein Hinterland. Viele problematische Fragen, die dem Nationalpark zugeordnet werden, haben mit dem Nationalpark gar nicht so viel zu tun. Also die Gänse zum Beispiel, ein großes Problem hier für die Landwirte, die im Binnenland sind. Aber das ist halt Binnenland. Dann haben wir das Meer draußen, wo wir starken Schiffsverkehr und Ähnliches haben. Das ist das Meer. Also, und wir sind genau dazwischen. Und von der Verwaltung, also von dem, wofür wir tatsächlich zuständig sind, können wir das richtig abgrenzen mit dem Nationalpark. Aber wir sind eben ein Nationalpark, der in beide, also sowohl zum Meer als auch zum Land Auswirkungen hat, als auch von beiden beeinflusst wird. Deswegen denke ich, dass auch der Klimawandel eben auch gesamt gesehen wird. Und wir haben, ich glaube, hier im Nord, also im nördlichen Teil von Mitteleuropa, wirklich noch einen Vorteil, dass wir nicht ganz so stark von den Hitzewellen getroffen werden, wie es zum Beispiel jetzt schon in Südeuropa der Fall ist oder sogar im südlichen Deutschland. Das ist da. Da haben wir das hier noch mit relativ guten Verhältnissen zu tun.
Vielleicht auch noch ein Punkt, was ich jetzt, also ich bin jetzt zum ersten Mal ein Jahr da, aber was ich natürlich schon mitbekommen hat oder sehr gravierend war letztes Jahr eben die Blauzungenkrankheit bei den Schafen. Das kann man ja auch doch nochmal in Verbindung mit dem Klimawandel setzen, weil es ja übertragen wird durch die
Knitzen.
Ja. Und die natürlich jetzt so sich so vermehren konnten, weil die Winter eben nicht so hart sind oder einfach die Wärme, die Feuchtigkeit da eben eine gute Vermehrung stattfinden lässt. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder kommen. Und das ist natürlich schon ein sehr ersichtlicher, tragischer Punkt, ja, wenn es wieder losgeht.
Wir sehen die Usutu-Krankheit der Amseln, also dass wir im letzten Sommer ein großes Amselsterben hatten. Das sind natürlich Sachen, die sicherlich auch davon bevorteilt werden. Wir sehen eben auch, dass wir in den letzten 10 Jahren keinen einzigen Eiswinter mehr gehabt haben. Also wo es richtig Eisschollen im Wattenmeer gab. Das ist für viele Tiere im Wattenmeer ist das ein Segen, weil für die ein Eiswinter katastrophal ist, aber das Wattenmeer, so wie wir das kennen, ist eben auch geprägt durch diese Eiswinter. Wenn die nicht mehr da sind, dann wird sich auch die Artenzusammensetzung ändern. Wir haben es immer damit zu tun, dass, also dadurch, dass es eigentlich ein offenes System ist, dass wir Tiere haben, die von außen einwandern. Jetzt mit den starken Verkehrswegen, mit der hohen Frachtschifffahrt, sind es gerade im Marienbereich, also im Meeresbereich, viele Tiere, die auch aus südlichen Bereichen oder aus anderen, aus dem pazifischen Raum zum Beispiel, hier zu uns kommen. Wir haben den japanischen Bärentang, wir haben auf einmal kleine Krabben, die wir hier sonst nie hatten, also die Pinselkrabbe oder die Blasenkrabbe. Wir haben japanische Felsenkrabben, die wir finden. Wir finden schon wieder japanische Seescheide, beschreiben nur, dass das eben aus dem pazifischen Lebensraum kommt. Wir haben durch Menschen eingeführt die pazifische Auster, die hier inzwischen auch überall zu finden ist. Das heißt, das verändert sich immer alles. Und das beschreibt natürlich auch ein offenes System. Das ist anders in Lebensräumen, wie wir das im Dschungel oder Ähnliches haben, aber gleichzeitig zeigt das auch, dass unser System oder dieses System der Küste immer schon darauf eingestellt ist, mit Änderungen umzugehen. Mhm. Deshalb bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass sich das Wattenmeer nicht prinzipiell ändert. Also wir haben ähnliche Lebensräume, zum Beispiel auch in Portugal, wo es deutlich wärmer ist, wo auch lauter Muscheln sind, wo auch lauter Krebse sind, manchmal andere Arten, nicht alles andere Arten. Also da wird sich schon etwas Ähnliches hier bei uns einpendeln. Was mir Sorgen macht, ist, dass diese Entwicklung eigentlich viel, viel schneller läuft, als sie sonst natürlicherweise abläuft. Und da müssen wir einfach schauen, was passiert. Aber wir müssen es einfach nehmen, wie es kommt, und wir werden es nicht aufhalten können. Wir müssen nur gucken, dass wir zusätzliche Belastungen aus dem System raushalten. Mhm. Also Fischerei ist ein Thema. Wir haben hier unsere traditionellen Fischerei. Das ist, die gehört hier auch hin. Aber wir haben Nutzung der Strand- und Küstenbereiche. Wir haben die Suche nach Bodenschätzen. Alles Dinge, die eigentlich im Nationalpark auch nichts zu suchen haben. Und dazu muss man auch sagen, es gibt auch genug Flächen außerhalb des Nationalparks. Und gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir zu allem auch dazugehören.
Ein spannender Lebensraum, ne? Wie du schon gesagt hast, ein offenes System, vielfältige Erlebnisse und Entdeckungen, die man machen kann, aber auch ja, spannende Entwicklungen, die man noch beobachten kann in den nächsten Jahren. Und dadurch, wie wir heute schon gesagt haben, jedes Mal, wie man hier ist, zu jeder Jahreszeit, ist es immer anders. Und so wird es, glaube ich, auch in den nächsten Jahrzehnten dann für uns alle sein, ne? Dass man da dann doch vielleicht mal Beobachtungen anstellt, wie sich was entwickelt hat. Und ich glaube, das wird ganz spannend, auch für uns hier direkt an der Küste, aber auch für jeden, der hier zu Besuch kommt. Und dann hoffentlich natürlich auch ja, die Angebote nutzt, um den Nationalpark kennenzulernen oder vielleicht auch mitzumachen. Ne? Weil Mitmachaktionen gibt es ja dann auch zur Genüge, um da ja auch aktiv zu werden in den verschiedensten Projekten. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich quasi das als Schlusswort nutzen und unsere Hörerinnen und Hörer nochmal darauf einstimmen, dass es bei uns wundervolle Möglichkeiten gibt, sich diesem Thema anzunehmen, da mal reinzuschnuppern, mit uns allen hier auch ins Gespräch zu gehen. Was bedeutet uns eigentlich der Nationalpark? Wie erleben wir das und wie können wir es auch gemeinsam ja, alle teilen und auch uns gemeinsam drüber freuen, was wir dort sehen oder ja, wo kommt man vielleicht auch zusammen auf Ideen, was man eigentlich noch tun könnte? Habt ihr noch Schlusswortwünsche, etwas, was euch auf der Seele brennt oder was ihr unserem Hörer gerne noch mal mitgeben wollen würdet?
Also, ja, kommt vorbei und nimmt eine Wattführung mit. Dieses Erlebnis ist einzigartig. Wer es noch nicht hatte, der sollte es mal erleben. Wir freuen uns und ja, dann schön. Eine schöne Zeit, wenn ihr hier im Norden seid. Mhm.
Und wenn ihr hier seid, ja, helft uns bitte beim Feiern des 40. Geburtstags. Ja. Nehmt gerne unsere Angebote wahr. Sie sind über das ganze Jahr große Angebote, kleine Angebote. Und am besten findet man es unter der nationalpark-wattenmeer.de Website. Da ist dann ein extra Link zu den ganzen Veranstaltungen. Und wir freuen uns, euch und Sie dabei zu sehen.
Perfekt. Machen wir so. Ja, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich hoffe, es hat allen gefallen. Und wir sehen uns dann hier vor Ort, würde ich sagen.
Oh, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss und bis bald.
Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.